Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Arbeitsgruppe Wirtschaftsinformatik, Management Informationssysteme, mit Professor Dr. Hans-Knut Arndt.
Lehrveranstaltung Umwelt, Management, Informationssysteme.
Stoff- und Energiebilanzierung, Teil 6. Kommen wir also zur nächsten Stufe der Flussstellenrechnung. Hier ist natürlich nicht so viel zu sagen, sondern wir haben da geeignete Verfahren aus der klassischen Kostenrechnung. Wir haben da, was man als Betriebsabrechnungsbogen, BAB, bezeichnet, um bestimmte Zuordnung der Flussarten auf die Flussstellen vorzunehmen. Das werden häufig Zuschlagssätze sein. Natürlich wissen wir, bei bestimmten Materialien können wir sehr genau messen, was wo verbraucht wird, aber bei anderen Materialien, denken Sie am Stromverbrauch, wenn wir nicht überall Smart Meter haben, bestimmte Zähler haben, dann können wir nur schätzen, welcher Verbrauch ist. Denken Sie, Sie wollen sehr genau eine Vorlesungsstunde mal kalkulieren, sowohl unter ökonomischen Gesichtspunkten als auch unter ökologischen Gesichtspunkten, und müssten nun auch den Stromverbrauch ermitteln und gucken, wie lange hat welche Lampe gebrannt, zu welchen Bedingungen ist Strom verbraucht worden. Das kann man häufig eben nur oder auch mit Aufwand, im vernünftigen Aufwand-Nutzen-Verhältnis dann über bestimmte Zuschlagssätze realisieren, obwohl die klassische Kostenrechnung natürlich sehr lange, oder es ist ein sehr heiß umkämpftes Gebiet, dass diese Zuschlagssätze natürlich immer nur ein Hilfsmittel sind, ein bestimmtes Konstrukt sind, um dort zu mehr Klarheit zu kommen, und dass das natürlich diese Zuschlagssätze in jeder Hinsicht auch immer wieder angreifbar sind. Aber das ist der klassische Fall. Kommen wir dann zur Flussträgerrechnung. Da ist noch ein bisschen mehr zu beachten an der Stelle. Denn wir haben ja gesehen, Sie erinnern sich nochmal ganz dunkel, letztendlich hatten wir ja gesagt, im Urkonzept von dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung vom IEW ist ja vorgesehen, dass die Produktbilanzierung bewusst die Unternehmensgrenzen verlässt. Wir versuchen also bis ganz in den Anfang zu gehen, auf der Input-Seite, und auch ganz bis zum Ende zu gehen auf der Output-Seite. Und das funktioniert natürlich nicht, weil dieser Analogieschluss funktioniert nicht im Hinblick auf die Kostenrechnung. Die Kostenrechnung betrachtet immer nur das eigene Unternehmen, die eigene Organisation. Es gibt natürlich, hatte ich Ihnen auch schon angedeutet, sowieso diese Problematik der Informationsbeschaffung in den vor- und nachgelagerten Prozessen, die außerhalb des eigenen Unternehmens, außerhalb der eigenen Organisation sind. Und je weiter weg das ist, umso schwieriger sind Informationen zu kriegen. Und deswegen ist schon sehr lange, gerade vor allen Dingen auch in der Schweiz, unterschieden worden in eine Kernbilanz und Komplementärbilanzen. Das heißt, man hat sich dieser Tatsache gestellt und hat gesagt, na ja, auf der Höhe des eigenen Unternehmens, da können wir ganz genau oder relativ genau angeben, was wir tatsächlich an Stoff- und Energieströmen verwenden. Weil da können wir unsere eigene Datengrundlage verwenden. Das ist die Kernbilanz. Und was vor und nach dem eigenen Unternehmen, der eigenen Organisation bezieht, da sind wir auf allgemeine Werte, da sind wir auf den guten Willen und auf das, was wir Informationen bekommen, verwiesen. Und das wollen wir als Komplementärbilanzen bezeichnen. Also wir machen ganz bewusst schon alleine aufgrund der Datenlage einen Unterschied zwischen Kernbilanzen, das eigene Unternehmen, und Komplementärbilanzen, das über die Unternehmensgrenzen hinweg im Hinblick auf die Produktbilanzen. Und wir sagen hier, die Flussträgerrechnung kann natürlich nur als Kernbilanz funktionieren. Das ist ganz klar, weil sie dann nur eben die Analogie sinnvoll herstellt zur Kostenrechnung. Das heißt, wir werden eine Kernbilanz machen und können dann diese Kernbilanzen, aber das ist dann keine Flussrechnung mehr in dem Sinne, wie ich es Ihnen hier vorgestellt habe, mit Hilfe von Komplementärbilanzen abbilden an der Stelle. Dann haben wir die Sachbilanzierung abgeschossen damit und können also schon sehr genaue Datengrundlage haben. Aber im Konzept sehen wir, dass dann natürlich eine Wirkungsabschätzung kommen muss im Sinne der ISO-Normierung. Und da gibt es auch einen sehr guten Vorschlag dabei, wie funktioniert der? Also wie kann eine Wirkungsabschätzung funktionieren? Da haben wir bestimmte wichtige Begriffe. Wir müssen uns der Tatsache stellen, wie der Äpfel Birnen, behalten Sie dieses im Hinterkopf, dass also wir unterschiedliche Wirkungen haben, die wir nicht auf einen Nenner. Hat man immer wieder versucht, aber das geht schief. Sie können den Treibhauseffekt und zum Beispiel die Eutrophierung, also die Überdüngung von Gewässern, eigentlich nicht vergleichbar miteinander machen. Sie müssen sich der Tatsache stellen, beides ist ein Umweltproblem. Beide müssen wir aber getrennt voneinander betrachten. Deswegen sieht dieses Konzept der Wirkungsabschätzung vor, dass Sie zunächst erstmal Wirkungskategorien definieren. Eine Wirkungskategorie ist also eine ungünstige Umweltauswirkung. Zum Beispiel der Treibhauseffekt. Zum Beispiel die Eutrophierung, die Überdüngung von Gewässern. Die haben wir also nebeneinander stehen. Also wir entscheiden uns zunächst für eine Wirkungskategorie. Hier nehmen wir als unserem Beispiel mal den Treibhauseffekt. Dann müssen wir im nächsten Schritt für eine Wirkungskategorie einen Wirkungskategorie-Indikator bestimmen. Also einen bestimmten Stoff, der besonders typisch für diese Wirkungskategorie ist. Das ist in unserem Fall für den Treibhauseffekt sollen das CO2 sein oder genauer gesagt CO2-Äquivalente. Wir wollen also alles das, was sich auf den Treibhauseffekt auf CO2 beziehen an der Stelle. Und damit wir das machen können, brauchen wir einen sogenannten Charakterisierungsfaktor, weil der diese Nivellierung auf die oder diese Anpassung auf den Wirkungskategorieindikator vornimmt. Wir sehen hier unten in dieser Tabelle, wir haben also CO2, wir kommen aus der Sachbilanz, das ist ganz wichtig, wo kommen die Daten her? Das sieht ja das Stoff- und Energiebilanzierungskonzept vor. Die Werte kommen aus der Sachbilanz. Wir sehen also, wir haben hier 2.900.000 Gramm CO2 in unserem Betrachtungsfall. Wir haben einen Charakterisierungsfaktor von 1, muss ja 1 sein, weil wir CO2-Äquivalente als Wirkungskategorie-Indikator haben. Deswegen ist der Charakterisierungsfaktor 1, haben also ein Ergebnis. Wir multiplizieren Charakterisierungsfaktor mit der Menge für einen bestimmten Stofflos. Wir wählen natürlich nur die Stofflüsse aus an der Stelle, die sich auch negativ auf den Treibhauseffekt oder die einen Beitrag zum Treibhauseffekt leisten. Damals nächstes sich die Stickoxide, der N2O. Ja, auch die wirken sich negativ auf die Ozonschicht oder tragen zum Treibhauseffekt bei. Wir haben sehen, wir haben eine relativ geringe hier, 9,6 Gramm. Wir sehen aber, wir haben einen ganz hohen Charakterisierungsfaktor, 270 oder ganz platt gesprochen, ist also Stickoxide sind 270 mal so schlimm, ich drücke es wirklich salopp hier aus, 270 mal so schlimm im Vergleich zu CO2 bezogen auf den Beitrag zum Treibhauseffekt. Das heißt, wir müssen hier die 9,6 Gramm mal 270 nehmen und bekommen dann wiederum ein Ergebnis. Und als letztes haben wir das gute Methan, kommt ja immer wieder vor. Kühe auch, die ja viel Methan ausstoßen, sind also auch am Treibhauseffekt beteiligt. Aber hier haben wir in unserem Industrieunternehmen auch Methan, CH4. Da haben wir auch eine bestimmte Menge, auch wieder aus der Sachbilanz. Das sind hier 10.800 Gramm. Wir haben hier wiederum einen anderen Charakterisierungsfaktor, 11. Das heißt also auch Methan ist, platt gesagt wiederum, 11 mal so schlimm wie CO2 bezogen auf den Beitrag für den Treibhauseffekt. Das heißt, wir müssen also die 10.800 Gramm mit dem Charakterisierungsfaktor multiplizieren und bekommen dann einen Wert. Und am Ende werden alle drei Werte, die Ergebniswerte addiert und bekommen wir dann das sogenannte Wirkungsindikator-Ergebnis. Das ist ein Zahlenwert, auch ausgedrückt in Gramm. Und der bleibt erstmal so stehen. Und dann kann man natürlich sagen, ja, das ist ja super, wir haben einen Wert, der ist in unserem Fall hier 3.091.392 Gramm. Das ist ja schon mal was, da konnten wir was ausrechnen. Aber was sagt uns denn das eigentlich? Ist das gut? Ist das schlecht? Was heißt das? Als solches sagt uns das erstmal gar nichts. Das heißt, wir bräuchten natürlich irgendwie eine Auswertung, das ist ja auch der letzte Schritt, der kommt, der also diesen Wert interpretiert. Wie könnten wir diesen Wert zum Beispiel interpretieren? Wir könnten ihn vergleichen im Zeitreihenvergleich. Wir sind ja immer in einer Betrachtungsperiode. Wir können ja also mit vorhergegangenen Betrachtungsperioden schauen, gucken, ist der Wert größer geworden, ist er kleiner geworden? Wenn er größer geworden ist, ist es schlecht. Ist er kleiner geworden, ist es besser. Oder wir könnten ihn natürlich vielleicht auch mit anderen Unternehmen anderen Organisationen aus der gleichen Branche vergleichen, um zu sehen, sind wir besonders gut oder sind wir besonders schlecht bezogen auf den Treibhauseffekt. Also wir brauchen noch weitere Informationen, um mit diesem Wert aus der Wirkungsabschätzung tatsächlich was anfangen zu können.